Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Long Story Short, die April-Folge. Ich finde ja, April ist ein unglaublich guter, ein unglaublich wichtiger, ein unglaublich toller Lesemonat, aber wenn ich genauer überlege, sind es eigentlich die anderen 11 Monate auch. Oder, Carla, bist du so ein April-Fan?
Also grundsätzlich bin ich ein großer April-Fan, aus diversen Gründen. Aber wir finden ja auch immer irgendeine Ausrede, um für Lesezeit zu sorgen. Aber genau. Tatsächlich, jetzt ist es ja schon immer öfter so, dass es einfach so hell ist, dass es so warm ist, dass man auch einfach sich mit einem Buch raus in den Park setzen kann oder hier an die Elbe. Dass man wirklich mit der Literatur auch wieder raus kann. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl. Und selbst wenn es bei euch nicht der Fall sein sollte, gerade wettertechnisch, dann habe ich zumindest Lektüre mitgebracht, die Sonne im Herzen machen.
Oh, da bin ich schon gespannt. Und ich glaube, dass du ja von der Elbe, die du erwähnt hast, über die Isar, die ja in meiner Nähe ist, noch mehr in den Süden gehst.
Tatsächlich, wir reisen jetzt ein ganz, ganz großes Stück gen Süden. Ich hoffe, ihr habt alle eure Pässe dabei und auch eure Pastateller. Es geht nach Sizilien. Ich weiß, wo ich bin. Dies ist das Haus der Zeit, dort, wo Vergangenheit und Zukunft verschmelzen. In den Zimmern, Sälen, Kammern und Nischen sitzen die Geister eines vergangenen Jahrhunderts. Sie rauen sich Dinge zu und runden die Kanten. Eines Tages werde ich einer von ihnen sein, oder ich bin es bereits. Die drei Frauen vor mir sind meine Familie. Ich bin hier, um ihnen zuzuhören.
Oh, das klingt aber nach einem großen historischen Roman. Einem vielleicht, der von einer weiblichen Sicht auf die Zeit erzählt. Ich sehe ein Cover vor mir, auf dem eine zarte Frau in einem rosafarbenen Kleid vor einem Schloss steht und verträumt zur Seite blickt. Einige Haarsträhnen haben sich gelöst. Okay, ich glaube, wir ahnen, hier geht's um Selbstverwirklichung, ein großes Erbe und dramatische Familiengeheimnisse, oder?
Man kann sagen, wir sind ein bisschen traumatisiert von manchen Genres. Also keines von den Klischees, die du hier so locker aus der Schublade ziehst, stimmen. Okay, vielleicht ein paar. Aber nee, also eigentlich ist es schon ganz anders und vor allen Dingen erst recht sehr, sehr lesenswert. 60 Sekunden Long Story Short, Die Frauen der Familie Carbonaro von Mario Giordano, erschien im März dieses Jahres im Goldmann Verlag als gebundene Ausgabe. Drei Generationen sizilianische Geschichte werden uns anhand von Pina Carbonaro, Anna Carbonaro und Maria Carbonaro erzählt, von 1896 bis in die deutsche Gegenwart. Diese Familie, es ist die des Autors selbst, wir kennen sie bereits aus Terra di Sicilia, dem Roman um Barnaba Carbonaro, Nino und Toni, die erst in Sizilien mit Zitrusfrüchten zu Geld kamen und dann in München ein Unternehmen aufbauen konnten. Jetzt, scheint mir relativ originell, geht es im Nachfolgeband explizit um die weibliche Sicht auf ein von Kriegen, von Krankheiten und beständiger Veränderung durchzogenes Land und Frauen, die aufgrund des Patriarchats eigentlich kaum Chancen und umso mehr Nachteile hatten, selbst in ihrer privilegierten Lage aus wohlhabendem Haus. Dennoch liest man sie hier weder als Opfer noch als Heldinnen. Komplex sind sie in ihren Charakteren und in ihrem Umgang mit der damaligen Zeit und ihren Herausforderungen, ihrem ständigen Streben, eine eigene Rolle für sich, neben ihren Männern und im Unternehmen zu finden. Es hat nichts zu tun mit den verkitschten historischen Schmökern, in denen Liebe alle Probleme löst. Wie bereits im Vorgänger macht Giordano keinen Hehl aus den damaligen Umständen und dass der Erfolg nicht nur durch Glück und harte Arbeit, sondern vor allen Dingen auch mit viel Gewalt und krimineller Energie einherging. Verluste auf jeder Seite. Ein Gewinn, allerdings davon so poetisch, so politisch, so spannend und aus meiner Sicht auch sehr feministisch zu lesen. Kluge Unterhaltung, auf hohem Niveau erzählt und erneut einer der großen Romane dieses Sommers.
Wow, klingt sehr gut, Carla. Ich kann mir aber den Kommentar nicht verkneifen. Es muss dir auch unglaublich gut gefallen haben, denn du hast die Zeit, die 60 Sekunden, dramatisch überzogen. Ja, also wir müssen ab und zu mal wieder auf die Zeit gucken. Weißt du noch, das war ja eigentlich mal so, dass wir da ziemlich streng miteinander waren. Aber okay, wenn es so ein tolles Buch ist, sei es dir gestattet. Du warst ja auch vom ersten Teil, sofern man das als Teil bezeichnen kann, sehr begeistert. Aber das ist jetzt ja, wie du schon gesagt hast, und vielleicht gehen wir nochmal drauf ein, nicht wirklich der zweite Teil, sondern die gleiche Geschichte aus weiblicher Sicht?
Ja, also das ist tatsächlich, da musste ich auch erst gucken, ob ich das wirklich richtig verstehe. Und deswegen sagte ich auch, das scheint mir originell, weil ich eigentlich keine Romanreihe kenne oder keine Geschichte kenne, wo das so erzählt wurde. Gern sich nochmal bei mir melden. Daraus könnte man wahrscheinlich auch eine sehr großartige Serie machen. Also ich war erst skeptisch, ob das klappt. Schließlich kannte ich ja bereits alles, was in dieser Familie passiert ist. Also aus dem Vorgängerroman der männlichen Sicht. Also wie kann das noch spannend gelingen? Und kann Giordano, der ja im vorherigen Roman sehr deutlich die patriarchale Perspektive beschrieb, dann hier wirklich authentisch von und über Frauen schreiben? Aber er kann. Also das gelingt für mich sehr, sehr, sehr gut, ebenso aufrecht und vielschichtig tatsächlich wie der Vorgänger und aufgrund der Erzählweise, der Charaktere und der Handlung dann doch wiederum nicht minder spannend und tatsächlich so für mich nochmal dieser weibliche Blick darauf, finde ich, gerade weil er noch nicht so oft erzählt wurde und auf diese Art sogar noch spannender.
Und wie ist das, wenn man Terra di Sicilia nicht gelesen hat, fehlt einem aber andererseits auch nichts?
Also der Verlag möchte natürlich, dass man sagt, man kann sie völlig unabhängig voneinander lesen, damit man auch jetzt einsteigen kann. Kann man auch, ja, definitiv. Aber ich finde gerade aufgrund dieser außergewöhnlichen Entscheidung und weil einfach auch jede Seite so ein Genuss ist, also Giordano, man merkt, dass das einfach so ein Genuss Liebhaber ist, ja. Man sieht auch, der kocht wahrscheinlich auch wahnsinnig gern. Der hört wahrscheinlich auch wahnsinnig gerne gute Musik. Die Musik, die auch in dem Roman tatsächlich auch nochmal eine große Rolle spielt. Und das merkst du auf den Seiten. So, der nimmt sich, da ist viel Zeit für Adjektive, da ist viel Zeit für Atmosphäre, da ist viel Zeit für Hintergrundbeschreibungen, bis man den Charakter wirklich fassen kann, bis man weiß, wo befinde ich mich da gerade, wie sieht es aus, wie riecht's hier, wie fühlt sich das an. Alles das steckt da drin. Es ist ein großer Genussroman. Und weil da neben all dem Leid auch so viel spürbare Lebensfreude drinnen steckt, in beiden Romanen würde ich sie auch beide empfehlen. Also trotz aller Schicksalsschläge, der Politik, der gesellschaftlichen Vorgänge ist es einfach auch so schön geschrieben und macht so viel Lust auf Sommer, auf Sizilien, auf Sonne im Gesicht, dass man, finde ich, sich selbst keinen Gefallen tut, wenn man sich hier diszipliniert und für einen entscheidet.
Und zum Glück ist das Cover auch nicht so, wie ich anhand des Zitats vermutet habe, sondern sehr, sehr schön gestaltet.
Tatsächlich beide sind, finde ich, toll gelungen, passen auch gut zum Inhalt. Und ja, einfach wirklich mal sagen, ich habe jetzt vielleicht zwei Wochen Zeit, dann lese ich erst den ersten und dann den zweiten. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Und ich habe es auch, also das muss ich auch sagen, da muss ich ein bisschen schimpfen mal mit unseren Hörenden. Ich hatte beim Vorgänger gesagt, das ist für mich der Roman des Sommers. Und offensichtlich habt ihr dann gedacht, es reicht, wenn es nur mein Roman des Sommers ist. Und das haben ihn nicht so viele gelesen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das hat also nicht so richtig gut geklappt. Deswegen jetzt nochmal mein Appell. Ihr müsst schon auch mitmachen, wenn wir hier Bücher empfehlen. Also, ich wiederhole mich. Ich will nicht schon wieder schimpfen möchten mit euch. Die Frauen der Familie Carbonaro von Mario Giordano ist der Roman des Sommers. Dementsprechend freue ich mich auf Auslagen in den Buchhandlungen, in den Unabhängigen. Und dementsprechend möchte ich von euch Bilder sehen, dass ihr das am Strand und an der Isar und im Café lest und ebenso begeistert seid wie ich. Als kleiner Auftrag auch mal hier aus der Redaktion an die Zuhörenden.
Vielen Dank für diese sehr subtil, still und leise vorgetragene Verkaufsaufforderung.
Ja, man muss hier auch mal ein bisschen mitmachen. Also es reicht nicht, dass wir immer nur predigen und Empfehlungen geben, Jahr über Jahr. Da muss auch mal ein bisschen was zurückkommen von euch.
Finde ich gut, dass du da jetzt ein bisschen Druck dahinter stellst. Ich mache das dann beim nächsten Titel auch.
Und ach, hast du auch Bücher mitgebracht?
Ja, doch. Und ich würde die sogar empfehlen. Du glaubst es nicht.
Dann mal her damit.
Genau, wir reisen jetzt von Sizilien ganz weit rauf in den Norden Europas nach Schottland. Und ich habe ein Zitat. Das Schuldgefühl ist scharf, unmittelbar und in seiner überwältigenden Intensität irgendwie angsteinflößend. Als wollte es sagen, gewöhn dich dran, mein Freund. Ich werde dich noch sehr, sehr lange begleiten.
Oh, das gefällt mir. Das Schuldgefühl ist scharf, unmittelbar und in seiner überwältigenden Intensität irgendwie angsteinflößend. Das trifft es sehr, sehr gut. Irgendjemand, ich glaube, die Momente kennen wir alle, blickt wahrscheinlich zurück und bereut irgendwas, weiß ich nicht, eine Beziehung, irgendwas im Job, ein Familiendrama.
Mhm. Ja, letzteres. Ein Mann blickt auf den Tod seines jüngeren Bruders zurück und natürlich auch auf seine eigene Rolle dabei. 60 Sekunden, long story short, für John Niven mit Oh Brother. Erschienen bei BTB, übersetzt von Stefan Glitsch. Das ist die erschütternde, spannende Geschichte von Gary und John. Zwei Brüder, die in den 60er Jahren im schottischen Irvine zur Welt kommen. Sie sind Arbeiterkinder und sie wachsen in einem rassistischen, homophoben Umfeld auf. Der Vater schlägt sie, wenn sie etwas ausgefressen haben, und in der Schule wird sowieso geprügelt. Der ältere von beiden, John, erzählt in diesem Buch vom Suizid seines Bruders, der sich mit 42 Jahren das Leben nahm. Wie konnte es nur so weit kommen? Und warum hat es John geschafft, zu studieren, in Bands zu spielen, später Karriere als Musikmanager und Schriftsteller zu machen, während Gary die Schule abbrach, mit Drogen dealte, depressiv wurde und völlig abdriftete? Ich fühle mich schuldig, weil ich so sehr mit mir selbst beschäftigt war, schreibt John, der seinem Bruder zwar ab und zu Geld lieh, aber sonst egoistisch an seinem eigenen Lebensrausch interessiert war. Nun versucht er, den Suizid zu ergründen und taucht in die Kindheit der Brüder ein, untersucht die Rollen, die sie schon früh eingenommen hatten. Eine wirklich starke, herzergreifende Spurensuche, persönlich, offen, treibend und temporeich, mit vielen popkulturellen Bezügen.
Das ist also, damit ich es richtig verstehe, kein Roman, sondern tatsächlich die Biografie oder ein Teil der Biografie von John Niven.
Mhm. Genau so ist es. Das ist auch wirklich ungewöhnlich. Einerseits ist es eben so eine Art Memoir oder Autobiografie. Andererseits ist Aufhänger wirklich der Suizid seines Bruders 2010. Und dann springt er eben zurück in die Kindheit der beiden, so in Anfang der 70er Jahre. Und mir hat das sehr gut gefallen, weil es nie weinerlich ist oder rechtfertigend, sondern ein ganz eigener Stil. Und ich dachte mir, okay, der will wirklich rausfinden nochmal, wie waren das damals und wieso ist es dazu gekommen.
Was sicherlich auch sehr schmerzhaft für ihn war, erzählt dieses Buch mehr vom Leben oder mehr vom Sterben?
Mehr vom Leben, ja. Es spielen natürlich auch die Momente eine Rolle, gerade dann zum Schluss, die letzten Wochen im Leben des Bruders. Und andere Momente, in denen sein Bruder so an der Kippe stand, schon, das war nämlich schon öfter, er hätte schon früher sterben können. Nee, aber es ist ein Buch über das Leben der beiden Brüder, über das Leben dieser Familie in Schottland, in der Arbeiterklasse. Und dann auch natürlich ein Buch darüber, wie die Lebenswege dieser beide sich entzweit haben und wie unglaublich unterschiedlich sich ihre Karrieren, ihre Lebensläufe, einfach alles entwickelt hat.
Denn John Niven war ja nicht nur erfolgreich als Musikmanager, sondern auch als großer Literat. Mhm. Welche Bücher von ihm sollte man kennen?
Auf jeden Fall Kill Your Friends. Das ist der Roman, mit dem er seinen internationalen Durchbruch hatte. Und da arbeitet er eigentlich auch schon auf eine sehr ironische, sehr trockene, bitterböse Art und Weise, aber auch eine sehr lustige, seine eigene Karriere als Musikmanager auf. Also das ist schon so ein Markenzeichen von ihm, dass er sehr lakonisch, lässig, cool sein kann und auch mit sich selbst, in dem Fall sind es ja Figuren, die seine Rolle einnehmen, aber nicht gerade nett umgeht. Und das mag ich eigentlich sehr, dass er schon ein cooler, harter Hund ist, der aber das Menschliche und in dem Fall auch selbstkritisch eben so das Familiäre beleuchten kann.
John Niven mit Oh Brother. Jetzt ganz anderes Genre von mir wieder. Wir machen mal einen harten Wechsel. Und Günther, kurze Quizfrage. Mhm. Du merkst schon, es ist, heute müssen hier alle ein bisschen ran. Wie nennt man Kröten, wenn sie auf die Welt kommen?
Ist es jetzt, muss ich nochmal nachfragen, ist das jetzt Buchtitel raten oder Kinderbuch oder in welche Richtung geht es jetzt?
Nein, ist kein Zitat. Also ganz ernst. So, wir wissen, Hühner legen Eier, daraus werden Küken. Was legen Kröten?
Ach, ich bin da immer ganz schlecht in sowas. Laich oder sowas?
Genau, okay, so, gut. Und was wird dann daraus im nächsten Schritt? Also sowas wie Kleinkinderkröten, weißt du auch, wie das heißt?
Okay. Ich glaube, da bin ich jetzt ein bisschen informierter Kaulquappen, müssen das sein.
Okay, genau. Ja, auch sehr gut. Und was wird dann daraus? Also sowas wie Teenagerkröten.
Nee, ja, jetzt stehe ich wieder voll auf dem Schlauch. Sind es dann aus Kröten werden Tröten oder was? Oder?
Fast. Okay, wir haben nicht ewig Zeit. Du bist ja nicht vorbereitet, merke ich. Ich teile gern mein Wissen. Also Teenager-Kröten heißen Hüpferlinge.
Ui, ja, das klingt niedlich. Das war mir neu. Wieder was gelernt, ja.
Eben, so ist das nicht schön. Also ich finde so, und hat es nicht sehr viel Spaß gemacht, wenn man raten kann und dann was lernt.
Hm? Schon, aber ich denke, es tut mir leid, Carla, wenn ich jetzt so dein Ratedialog hier unterbreche, weil ich denke jetzt schon mal an unsere Zuhörer, denn die werden wahrscheinlich ein bisschen ungeduldig, schütteln den Kopf und fragen sich, bin ich jetzt noch bei Long Story Short oder bei so einer seltsamen Variante von Wer wird Millionär?
Okay, ja, ich löse es auf, alles gut. Also, es gibt einen Menschen in meinem Umfeld und mit dem habe ich so eine ganz schöne Insider-Sache. Also, jeder bringt am Ende des Tages ein neues, schönes, kleines Wissen mit. Und es ist irgendeine Kleinigkeit, die einem so den Tag über auffällt oder die man dann recherchiert oder die man irgendwo hört, aufschnappt, liest, völlig egal. Es muss aber ein positiver, spannender, kleiner Fakt sein. Beispiel von mir war eben, dass Teenager-Kröten Hüpferlinge heißen. Und bitte jetzt nicht, wenn jetzt Biologinnen zuhören und sagen, das ist aber ein Also, alles fein, Teenager-Kröten heißen Hüpferlinge. Umgekehrt habe gerade ich sehr frisch gelernt, dass das berühmte, oder wer es vielleicht kennt, hier in Hamburg gibt es ein Museumsschiff, das aber schon eine große Geschichte hinter sich hat und das heißt Trigmas. Und ich wusste nicht, ich habe jetzt gerade ganz frisch gelernt, dass das früher mal Max hieß. Das ist für mich auch ein schönes kleines Wissen, wäre ich nie drauf gekommen.
Entschuldige, aber darf ich jetzt mal so aus süddeutscher Sicht sagen, dass das so ein bisschen für mich in die Kategorie unnützes Wissen fällt, was hier so von dir verkündet wird. Aber okay, schaffen wir noch den Bogen vom Hamburger Hafen zur Literatur?
Also ich finde es nicht schön, dass du nicht offen bist für meine neuen Formate. Also für alle, die auch so gern quizzen wie ich, die gern Kleinigkeiten erfahren, die dazulernen, die neugierig sind, die rätseln möchten, einsam oder gemeinsam und die ihr Allgemeinwissen vergrößern möchten, also nicht so wie Günther, habe ich heute mal ein ganz, ganz anderes Sachbuch mitgebracht. 60 Sekunden, long story short. Sebastian Klussmann mit Fast alles, was Sie wissen müssen. Allgemeinwissen vom Besserwisser. Wissen to go vom beliebten Jäger aus dem ARD-Quiz. Gefragt, gejagt. Erschienen als Taschenbücher, ist nämlich Teil 1 und 2, im Heine Verlag auf 320 Seiten. Die Deutschen, Günther offensichtlich ausgenommen, lieben das Quizzen. Ob in der täglichen Zeitung, in Apps oder in zahlreichen Fernsehsendungen, jeder weiß es am besten. Der das aber wirklich am besten weiß, der hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Sebastian Klussmann, er ist Quiz-Europameister und Olympiasieger. Er ist das bekannte Gesicht aus der Show Gefragt, Gejagt, sowie hauptberuflicher Besserwisser und auch noch stolz darauf. Sein wirklich, und das muss man neidisch anerkennen, herausragendes Allgemeinwissen hat er in zwei Büchern festgehalten und unterteilt in die verschiedensten Bereiche von Sport über Medien, Wissenschaft, Musik, Kultur und Politik, Geschichte und Wirtschaft. Man weiß von vielem ein bisschen und von ziemlich viel nichts. Noch nichts. Da prasselt wahnsinnig viel Allgemeinwissen auf einen. Namen, Zahlen, Querverbindungen. Deswegen am besten eher stückchenweise lesen, sich gegenseitig Fragen stellen, tiefer eintauchen, wieder auftauchen und weiter geht's. Man kann zwischen den Themenbereichen problemlos springen, jederzeit Pausen machen, nachrecherchieren oder einfach von vorne anfangen. Es ist wie ein Kurztrip durch die Wikipedia, nur eben mit tatsächlichen Fakten. Je mehr man liest, desto neugieriger wird man. Oder wie ein bekannter griechischer Philosoph sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß.
Sokrates muss ich jetzt hier gleich mal dazwischen rufen und ich bin froh, dass ich wenigstens eine Kleinigkeit weiß. Aber Carla, damit ich es richtig verstehe, das ist kein Quizbuch als Quizbuch, sondern das sind viele verschiedene mögliche Antworten, von denen er schreibt.
Ja, genau. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese Unterscheidung. Also es ist aus seiner Sicht das wichtigste Wissen aus den verschiedensten Bereichen. Wie gesagt, er ist hauptberuflich Quizbeantworter und hat sich dann sozusagen umgekehrt gedacht, was sollte man denn wissen? Also was davon wird ganz oft gefragt, was ist in vielen Bereichen relevant? Aber man kann sich das gegenseitig super, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, in ein Quiz umwandeln. Also super geeignet für Familien, jetzt wenn irgendwie lange Fahrten an Ostern oder Pfingsten anstehen. Manch einer kennt auch solche Bücher für den Toilettenbesuch. oder das Nachttischchen und ist auch nicht teuer, sind wirklich günstige Taschenbücher. Und für den nächsten Fall, dass man vielleicht dann doch mal bei Günther Jauch sitzen sollte, definitiv unbezahlbar.
Und wenn da dann mal Carla sitzen sollte und ihr sie seht, dann wisst ihr, das ist wahrscheinlich das Ende von Long Story Short, weil sie dann entweder so viel Geld gewinnt, dass ihr alles egal sein kann, oder weil sie so auf den Geschmack gekommen ist und nur noch Quiz spielen will.
Ich befürchte, ich würde das Ganze so schnell für so viele Bücher ausgeben, dass ich dann doch die nächste Woche wieder mit dir hier sitzen würde. Aber das natürlich auch sehr, sehr gerne.
Ich habe jetzt noch einen Backlist-Tipp dabei. Ich könnte jetzt auch wieder Quizfragen stellen. Ah, ich lasse es mal. Vielleicht nachher, Carla. Stelle ich dir noch eine Frage, ob du gut zugehört hast. 60 Sekunden Long Story Short für David Fuenquino, Die andere Schwester. Erschienen bei Penguin, übersetzt von Christian Kolb. Für Mathilde bricht von einem Tag auf den anderen ihre Welt zusammen. Nach 5 Jahren Beziehung verlässt sie ihr Freund Etienne. Er macht Schluss, völlig überraschend. Und wäre das nicht schon schlimm genug, kehrt er auch noch zu seiner Ex zurück. War also alles Lüge? War die gemeinsame Zeit nur Illusion? Mathilde ist zutiefst verletzt und wütend. Sie fühlt sich wie in einen Abgrund gestoßen. Und tatsächlich stürzt sie in einen Abgrund. Sie nimmt Tabletten, meldet sich in ihrem Job als Lehrerin krank, hat Suizidgedanken. Erst als ihre Schwester Agathe sie bei sich in ihrer Wohnung aufnimmt, findet Mathilde langsam wieder zu sich selbst. Doch es keimt auch ein bitterer Neid in ihr, denn ihre Schwester hat alles, was ihr selbst verwehrt wurde. Einen liebevollen Ehemann, eine süße Tochter, ein glückliches Leben. In seiner typischen reduzierten Sprache zeichnet David Fuenquino das Seelenporträt einer zurückgewiesenen Frau. Gut lesbar, klar und fast dokumentarisch zeigt er Mathilde, die sich als Verliererin sieht und einen dunklen Plan fasst, um endlich wieder eine Gewinnerin zu sein. Das Finale ist eine große Überraschung, aber keine Sorge, ich verrate es nicht.
Ja. Okay, also du willst nicht sagen, ob es ein Happy End gibt oder nicht.
Nee, verrate ich nicht.
Ist ja sehr spannend, dass du erst diesen Roman über ein Brüderpaar vorstellst und jetzt geht es zu den Schwestern, aber auch hier ja eher, ja, es klingt für mich eher erstmal deprimierend. Trotzdem steht der Autor ja eigentlich für Lektüre, die zwar die Schattenseiten des Lebens beleuchtet, aber einen dann doch positiv rausgehen lässt.
Das stimmt, also zumindest hat er dieses Image. Er hat mich aber schon ein paar Mal kalt erwischt mit seinen Büchern und überrascht. Und man darf nicht vergessen, er hat wirklich auch Romane wie Charlotte geschrieben. Also er ist manchmal wirklich auch bereit, so in die Abgründe zu gucken und auch sehr, sehr dunkle Themen und Zeiten zu beleuchten. Andererseits gibt's dann natürlich, darauf spielst du sicher an, seinen Bestseller Natalie Küsst. Das ist einfach so eine wunderbare Liebesgeschichte. Ich finde, er ist ein sehr spannender Autor, weil er eben das beides kann. Und dann hat er noch so diesen Stil, der meistens so kurz ist, so reduziert. In dem Fall, wie ich vorhin gesagt habe, fast schon so dokumentarisch. Ich zeige hier nur mal einfach, wie diese Frau abstürzt und was dann weiter passiert. Ich finde es schon interessant, das ist so eine ruhige Schonungslosigkeit.
Okay, jetzt stelle ich mir vor, ich bin Buchhändlerin und ich stehe in meiner Buchhandlung. Wem soll ich denn diesen Roman in was für einem Moment empfehlen?
Also Gegenfrage, dann könnte man viele Krimis oder Thriller auch gar nicht verkaufen. Also da geht es ja auch um Düsteres, um sogar noch viel Schlimmeres als in diesem Buch, um Verbrechen, die gleich zu Beginn passieren. Ich finde schon, dass das Sinn macht, sich auch mit diesen dunklen Familien- und Beziehungsabgründen zu beschäftigen. Und gerade weil die Sprache eben so klar ist, so kurz und sich nicht suhlt darin, fand ich das sogar spannend und hat mich neugierig gemacht, wie es ausgeht.
Das sind wir jetzt natürlich auch. Und ich bin natürlich sehr gespannt, für welche der 3 vorgestellten Familiengeschichten ihr euch vielleicht oder mindestens hoffentlich für eine entscheiden werdet.
Ja, das war's dann auch schon für heute mit Long Story Short. Wir hatten diesmal 4 Bücher dabei und wir sind in 2 Wochen zurück, beziehungsweise Carla ist da zurück mit ihrem Buchclub und wir hören uns dann in 4 Wochen zu zweit wieder.
Die Links zu den besprochenen Büchern, die findet ihr wie immer in unseren Shownotes, sowie dort auch alle Infos zu den Titeln und vorherigen Folgen auf longstoryshort-podcast.de.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lest am besten den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
Wir freuen uns, wenn ihr euch Zeit nehmt, um uns zu bewerten auf den jeweiligen Plattformen oder wenn ihr uns Feedback gebt und uns weitersagt auf den sozialen Kanälen.
Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
Happy Reading!